Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Tech und Community Podcasts. In dieser Episode spreche ich mit Raphael Köllner, MVP in den Kategorien Microsoft Azure und Microsoft 365 Apps und Services. Und er ist nicht nur MVP, sondern auch Microsoft Regional Director. Und unser heutiges Thema ist Purview Customer Managed Key. Hallo Raphael, willkommen im Podcast. Du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal dabei ist.
Oh, eine riesengroße Ehre. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und fantastisch, ja, dass du den neuen
doch,
Namen schon
weil Purview Customer Managed Key oder auch
sagst. Ich war immer noch bei Customer Key.
CMK oder CMK abgekürzt. Mit dem befassen wir uns beide ja schon länger. Du, was ist denn das überhaupt?
Ja, das ist wirklich eine fantastische Frage. Aus der Historie gibt es schon ein bisschen länger. Diese Funktionalität, ich nenne es mal Funktionalität, ist dann irgendwann in Compliance E5 gerutscht. Und um mal direkt umzuerklären, was es ist, erstmal jeder User im TEM braucht die entsprechende Lizenz, um diese Funktion offiziell nutzen zu dürfen. So, haben wir den ersten Klopper direkt rausgebracht. Was ist denn Customer Key? Customer Key, ich sag mal, die juristische Antwort, die ich aus einem Rechtsgutachten über 400 Seiten gelesen habe dazu, ohne jetzt zu sagen, wer und wo, ne, sondern einfach, da stand drin, das ist eine Lösung, die den Schlüssel durch den Kunden verwaltet in die Microsoft 365-Umgebung einbringt und dafür schützt, dass NSA und Co. drauf Zugriff nimmt. So.
Da war aber jetzt kein Google Translator dran beteiligt, oder?
Nein, aber so in die Richtung. Richtung, ne? So, ja. So, jetzt machen wir mal ganz bei uns. Was ist es? Customer Key ist eine Verschlüsselungslösung für bestimmte Werkzeuge in Microsoft 365, in dem Sinne Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams und es gibt noch ein paar weitere, wenn man ins Fast-Track-Portal schaut, es wird gerade so ein bisschen erweitert Richtung Power BI und so weiter, indem man einen eigenen Schlüssel erstellen, mitbringen kann, den in einen Azure Keyword legt und der dafür benutzt wird, diese Applikation, ich sag mal, grundständig zu verschlüsseln. Grundständig ist für mich immer die ganze Ad-Rest-Verschlüsselung. Also das, wo es quasi liegt. Und das sagt schon ganz viel aus. Also ich bringe einen Schlüssel mit, den gebe ich Microsoft oder den gebe ich Microsoft, den habe ich im Azure Keyword bei mir, den übergebe ich sozusagen und der ist dafür da, die ja, Grundwerkzeuge von Microsoft 365 grundlegend oder Address zu verschlüsseln. Und das ist quasi Customer Key, also Kundenschlüssel. Viele sagen, das ist schon Bring Your Own Key, wo ich sagen muss, ja, ist nicht ganz, weil da reden wir über Purview Labeling und Co. Aber es ist schon so, ich bringe meinen Schlüssel mit und gebe den Azure Key Vault und gebe Berechtigungen auf meinen Azure Key Vault. Also so ein wirkliches Übergeben ist das auch wieder nicht. Also es ist ja sehr spannend, die juristische Ebene und die technische Ebene, die so dahinter steht.
Ja, du hast ja jetzt ja gerade schon ein paar Mal den Begriff at rest bezeichnet. Also ist ja der Fokus vom Customer Managed Key ist ja hauptsächlich ruhende Daten. Sprich, der Speicherort, wo die Daten abgelegt sind, in dem Fall jetzt halt auch, wie gesagt, hast du auch schon Teams, SharePoint oder auch Exchange, halt dort, wo die Daten wirklich gespeichert sind. Und zwar muss man natürlich jetzt auch wissen, dass es ja nicht nur diesen Customer Managed Key gibt, das heißt den Schlüssel, den ich erzeuge, sei es jetzt ein Soft Key oder durch ein HSM-Modul oder wie auch immer, sondern natürlich auch ein grundsätzlich in Microsoft 365 auch die Möglichkeit besteht, ja mit dem von Microsoft verwalteten Schlüssel zu arbeiten. Und dann ja, also halt im Grunde sozusagen die Variante zu erweitern, dass ich sage, es ist total toll, dass sie da nochmal verschlüsselt sind, die Daten, aber ich möchte das gerne mit meinem Schlüssel erledigen.
Genau, und wir haben sogar zwei Schlüssel, nämlich diesen Customer Key und den Availability Key oder den Verfügbarkeitsschlüssel. Das muss man auch immer noch dazu wissen. Genau, weil im Grunde genommen ist es ja so, du hast das gerade wunderbar gesagt, eigentlich ohne mit Customer Key etwas zu tun, funktioniert das System schon so. Also schon Microsoft verschlüsselt ruhende Daten so mit zwei Schlüsseln so. Und das, was wir eben mit Customer Key machen, einen von diesen beiden Schlüssel, nämlich den Customer Key, den können wir durch einen von uns mitgebrachten ersetzen und Microsoft hat immer noch einen Verfügbarkeitsschlüssel. Das ist auch wenn man mit Microsoft spricht, das haben wir beide ja getan, auch eigentlich ja. relativ klar, wir können ja gleich mal berichten, was passiert, wenn man die revoked und sowas, habe ich sehr viel Spaß mit gehabt, ja. Dann ist es ja so, wenn etwas passiert mit meinem Customer Key, kann Microsoft über den Verfügbarkeitsschlüssel, jetzt kommen wir schon zu, so ein bisschen zu den kleinen Haken, den auch wieder ersetzen, also kann den Customer Key rausnehmen, wieder einen von sich einbauen und dann läuft das Produkt auch weiter.
Wobei man aber nicht sagen muss, es ist der Availability Key, dieser Verfügbarkeitsschlüssel, ist ja. sowas wie der Notschalter,
genau.
den ich halt nutzen kann, ja. um meine Daten, wenn aus welchen Gründen auch immer, irgendeine Person mit Berechtigung XYZ ja. meinen Unternehmensschlüssel halt gekillt hat, halt ja. mit dem Availability Key ich die Möglichkeit habe, die Daten erstmal wieder zu entschlüsseln, um darauf zugreifen zu können, um dann wieder von vorne anfangen zu können und einen neuen Customer Key auf die Daten zu applyen, aber ich komme dran.
Genau, also es ist im Grunde genommen das, und das muss man auch ganz klar sagen, das, was zum Beispiel bei Double Key Encryption und Co. oft das Problem ist, also Double Key Encryption ist quasi auch, es gibt zwei Schlüssel und ich habe eine doppelte Verschlüsselung für eine Datei, sage ich mal, das ist Microsoft PureView Information Protection, habe ich auch wunderbar mit rumgesetzt, macht super viel Spaß. Da ist es halt so, wenn der zweite Schlüssel wirklich weg ist, also der eigene, den ich selber halte in meiner eigenen PKI-Infrastruktur, und der ist wirklich weg, dann war es das. So, das ist also bei Customer Key schon mal ein Vorteil. Ich kann irgendwie, wenn was passiert, oder um es mal ganz offen zu sagen, wie testet man sowas? Man nimmt die Berechtigung, man löscht den Schlüssel, man schiebt einfach mal einen anderen Schlüssel rein, also um sowas zu provozieren, dass man mit dem Microsoft Support zusammen trotzdem das System noch rettet und es eben gerade ne, bei Produktivsystemen 500 User, 5000, 500.000 User, das System weiter funktioniert. Aber da können wir gleich noch was zu sagen, was passiert, wenn man das bewusst kaputt macht, wie das System reagiert. Aber es gibt eben diesen Notschalter, dass man es machen kann. Und das ist sowas, was in den Rechtsgutachten immer nicht drinsteht. Steht immer drin, das ist die Lösung für Versicherungen und Banken, um das sicher zu machen. Und diese Notschaltergeschichte steht da immer nicht drin.
Genau, richtig. Das war ja das, warum ich jetzt auch gesagt habe, ich musste mal mit jemandem darüber sprechen, der genauso Feuer und Flamme für dieses Thema ist, weil es natürlich auch das gesamte Drumherum, Customer Key in einem Mandanten ans Fliegen zu bekommen, ja auch nicht die trivialste Sache der Welt ist.
Das ist immer eine gute Sache. Lass uns doch erstmal über Start, Fliegen und dann reden wir über kaputt machen.
Das ist ganz fantastisch, weil es fängt ja meistens immer schon, also es fängt ja schon mal damit an, dadurch, dass ja der Zugriff auf diesen ominösen oder über die Schlüssel, die ich dann so konfiguriere, das sind ja Azure-Aktivitäten, die kosten Geld. Das heißt, ich benötige erstmal ein Azure-Abonnement dahinter, mit dem ich diese dann entstehenden Kosten auch abfackeln kann.
Optimalerweise sogar zwei.
Gut.
Oder sogar vier. Also man kann da Architekturen sehr schön aufbauen und da, wie du richtig sagst, wir haben quasi eigentlich zwei Teile. Wir haben eine Azure-Architektur und wir haben Microsoft 365. Also ohne Azure-Budget bringt es nichts, könnt ihr damit nicht beginnen. Also ihr braucht Lizenz, E5 Compliance oder Microsoft 365 E5 für alle. Übrigens für alle, die das Werkzeug nutzen, beispielsweise in Exchange. Lass uns doch Mail und dann Teams als Beispiel mal. Schöne Idee. So, das ist eine super Idee. Brauchst du das auf alle Fälle und dann brauchst du Azure. Und du sagst, du brauchst ein Azure-Abonnement. Was brauchst du noch? Du brauchst, ich habe eben schon Keyboards gesagt.
Genau.
Brauchst du Premium?
Genau, also muss ich direkt auch sagen, ne? Also Azure Keyboard gibt es halt in zwei Geschmacksvarianten. Es gibt einmal Standard und es gibt Premium. Standard sagt Microsoft, ja, die kannst du halt so nehmen für so ein Proof of Concept, einfach nur um zu gucken, ob es funktioniert. Und Premium wiederum ist dann gerade auch von den Verfügbarkeitsleveln, die halt dahinter stehen, die Empfehlung von Microsoft zu sagen, das brauche ich für den produktiven Betrieb und es ist auf jeden Fall verpflichtend, sollte ich mich dazu entscheiden, irgendwie Schlüssel über ein HSM-Modul bereitzustellen. Ja.
Also es ist definitiv aber auch die kostenpflichtigere Variante. Wir haben da auf der anderen Seite auch so ein bisschen die kostenpflichtigere Variante. Das heißt aber auch da, wie viel brauche ich denn? Also wenn ich jetzt einfach nur mal von Teams, SharePoint und Exchange ausgehe, reicht da ein Azure Key Vault Premium aus? Wenn ich schon so frage. Ne?
Nun, der entscheidende Punkt ist ja, dass wir ja, wenn wir über Azure halt auch sprechen, reden wir natürlich sofort davon auch, dass wir eine Berechtigungsstruktur brauchen.
Genau.
Einmal in die Subscriptions hinein, dann auf die Key Vaults und auf die jeweiligen Schlüssel in den Key Vaults. Und idealerweise halt auch dahingehend getrennt, damit nicht eine einzelne Person auf alle Schlüssel Vollberechtigung hat, um dort, richtig, nennen wir es mal, Schabernack zu treiben.
Absichtlich oder unabsichtlich funktioniert sowas ja immer zwischendurch. Man weiß ja nicht, ne? Man kann ja mittlerweile über die App, über die Azure-App auf dem Smartphone
ja, das sauber
auch konfigurieren. Also, ne? Ich sage immer, kann was passieren. Also, genau, die Berechnungsstruktur. Das Schöne ist, ich messe mal was aus der Praxis zur Berechnungsstruktur. Mhm. Wenn man so eine Berechnungsstruktur in einem Konzern beantragt, dann ist das oft so, dass man lange Zeilen hat. Also, es ist nicht nur der Keyword-Name, sondern auch mit den Berechtigungsstufen und den Gruppen, das wird sehr, sehr lang, der Keyword-Name. Und da, um mal vorwegzunehmen, zu lang ist nicht gut, weil das könnt ihr nämlich nicht nutzen für Customer Key. Der muss schon, was waren das, 25 Zeichen oder so? Also es darf nicht so lang sein, der Name des ganzen Konstrukts. Ja. Weil sonst kann ich den nämlich nicht nutzen. Und ja, auch ich bin da schon reingefallen. Und wir haben den Standard Keyword-Namen in dem Konzern mit, ne? Weltweit ja, ist das einfach länger mit Name, Land und so weiter. Das hat dann halt nicht funktioniert und dann mussten wir über sehr viele Ebenen gehen, von der IT-Security die Freigabe zu bekommen, ein auf höchster Ebene zu bekommen mit einer sauberen Subscription.
Ja, und wenn man jetzt halt dann auch noch weiß, dass der Zugriff auf den Keyword Key halt über eine URI erfolgt und der Name halt global eindeutig sein muss.
Richtig.
Muss man halt wirklich Hirnschmalz reinstecken, um nicht auch im Sinne der Abkürzung nicht doch irgendwas zu treffen, was nicht vielleicht doch schon ein anderer Kunde hat.
Ja, genau. Also das ist schon mal so das Erste. Das heißt, das ist aber auch sowas, muss man Thomas ja ganz ehrlich sagen, was wir hier schon so ausplauen, das steht nicht in der Doku. Ne? Also,
nee, die
wenn ist ich mir das so nehme, steht das da nicht drin. Ne?
Die Dokumentation ist recht schlank aufgebaut in dem Bereich.
Das ist gut.
Ja, die ist so top-down, macht so next, finish und dann hast du alles. Ja, aber das Wort, das ich jetzt hier so in der nächsten Frage so drinstehen habe, ist halt trivial. Also trivial ist es jetzt nicht so wirklich, weil jetzt haben wir gesagt, wir haben Microsoft 365 Mandanten, wir haben da die Lizenzen reingeworfen. Mhm. Wir haben N Azure Abonnements, die wir idealerweise entweder über unser Enterprise Agreement erhalten oder über unseren CSP, weil auch Prepaid Azure Abonnements sind dafür nämlich nicht geeignet.
Nicht genau. Auch MSDN Budget, das ich kriege, das geht alles nicht. Also es muss schon bezahltes, am besten CSP oder EA sein.
Genau. Und jetzt meine eigentlich rhetorische Frage, muss da Microsoft auf meiner Mandantenseite auch noch irgendwas konfigurieren?
Fantastisch. Also nachdem ich sag mal, Minimum, ich habe es in der Produktivumgebung, hat Microsoft mich durchgelassen mit Minimum zwei Azure Keywords mit den jeweiligen Keys. Jetzt pass auf, für Exchange und SharePoint, aber für Teams musste ich neun machen. Empfehlung ist das aber nicht. Also Empfehlung ist, ich habe wirklich für jeden eine Subscription und ich habe dann zwei Keywords, ne, mit für die jeweiligen Customer Key für das jeweilige Werkzeug, um auch eben berechnungsweise sicherheitsmäßig, dann darf dieser Key übrigens nicht ablaufen und dann komme ich zu Microsoft, auch ein schöner, toller Hinweis, in der UI kann man dieses Ablaufen nur auf 999,8 Jahre setzen, du musst aber 99,999, also dass er gar nicht abläuft, das geht nur per PowerShell. Also, du brauchst auch einen Rechner, der Azure PowerShell mit allen Berechtigungen hat auf diese Subscription und die Keyword, um das konfigurieren zu können, weil in der UI geht's nicht. Aber jetzt mal zurück, nachdem wir das jetzt alles gemacht haben, zielte deine wunderbar rhetorische Frage darauf, bin ich dann eigentlich fertig? Und die rhetorische tolle Frage ist, früher ging das mal mit einer Mail. Früher war vor, nicht als ob BPOS hieß, aber schon so vier
damals.
Jahre her, damals vor der Pandemie, kann man ja jetzt sagen. War es heute aber nicht so, weil auch wenn ich das alles eingerichtet habe und dann denke ich mir, wunderbar, jetzt nehme ich mir so ein PowerShell-Skript und richte das für meine Exchange-Postfächer ein. Und dann kommt eine Fehlermeldung. Und dann sitzt man davor und denkt, Wieso kommt denn da eine Fehlermeldung? Ich habe die Keywords richtig benannt, habe auch die richtige GUI gefunden, also die richtige Zahlenkombination, auch in der Dokumentation nicht richtig, die richtige gefunden, durch ein bisschen ausprobieren, habe das quasi alles eingegeben und kriege immer wieder eine Fehlermeldung. Also er setzt das nicht um, dass ich eben Customer Key einsetze. Und der Trick dahinter ist einfach, wenn man die Dokumentation nicht richtig gelesen hat, dann fällt man da rein, weil da steht nämlich schon, ich muss Microsoft informieren, also Microsoft muss etwas tun. Und ich sagte so salopp, das war früher mal eine Mail, das ist heute nicht mehr so, ich muss heute ins Fast-Track-Portal. Und da kommt nämlich schon die nächste, und im Fast-Track-Portal das beantragen. Und jetzt wird und auch da die Informationen eingeben, und da kommt schon die erste Frage auf, und wir hatten es ein bisschen im Vorgespräch ja auch schon, man muss erstmal den Zugang für den User, der das einrichtet, im Fast-Track-Portal bekommen. Weil das ist nämlich nicht das Azure-Portal, das ist nicht Microsoft 365, das ist ein in den USA gehostetes Portal zur Beantragung von Customer Key oder eben auch sowas, um einen Fast-Track-Engineer für Migrationen zu bekommen, alle diese Dinge. Aber ich sag mal, Customer Key ist ja eher was für regulierte Unternehmen, Banken, Versicherungen, also die BaFin sieht das gerne, oder auch für welche, die sehr sicherheitsorientiert sind, und die geben aus IT-Security und Datenschutzsicht, naja, so ein US-Portal, sagen wir mal, nicht so leicht frei. Das heißt, man muss dafür kämpfen, dass mindestens ein User in dieses Fast-Track-Portal kommt, weil wir müssen im Fast-Track-Portal das bei Microsoft beantragen und eintippen. Ja, auf der Webseite stehen E-Mail-Adressen, die brauchen wir auch nachher noch. Ne? Thomas, da kommen wir ja noch.
Ja, ja, da kommen wir noch.
Wir sind auch nicht E-Mail-Ping-Pong. Aber das Spannende ist, und das ist jetzt wirklich die Empfehlung, und das kommt auch aus letzter Woche, es muss im Fastset-Portal eingegeben werden. Weil, sagen wir mal, das Team, das dahinter steht, sind nicht so viele Personen und die arbeiten das ticketmäßig ab. Das heißt, man kommt da nicht so an der Seite vorbei, sondern muss das wirklich sauber in dieses Portal eintragen. Oh.
Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn ich jetzt mal kurz nochmal einen kleinen Schritt zurückgehe. Ja, ja. Wie gesagt, also wenn man sich halt zum ersten Mal anmeldet an dem Fast-Track-Portal, ist es halt so, dass das Fast-Track-Portal auch gerne ein bisschen lesende Berechtigungen auf dem Mandanten haben möchte. Das heißt, man muss halt dort auch eine Applikationsberechtigung, also Consent geben, wie das so schön neudeutsch heißt. Und auch noch ein kleiner Hinweis zum Thema Fast-Track. Viele von euch, die jetzt gerade zuhören, kennen vielleicht oder haben schon mal von Fast-Track gehört und sind halt immer noch der Meinung, ja, Fast-Track muss ich eine bestimmte Unternehmensgröße haben. Das ist für diese kostenlosen Fast-Track-Dienstleistungen natürlich vollkommen richtig, aber zur Einrichtung vom Customer Key in meinem Mandanten muss ich auch über das Fast-Track-Portal gehen und dann funktioniert das auch schon, wenn ich einen Mandanten habe, der nur über einen einzigen lizenzierten Benutzer verfügt. Das muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Man darf ja keine Hemmungen haben zu sagen, ich will jetzt das Fast-Track-Portal halt benutzen.
Genau, und das braucht eben volle Berechtigung auf den User, also nicht auch schon lesend und schreibend. Und deswegen sagte ich eben Datenschutz und IT-Security, weil hier haben wir einen Transfer in die USA definitiv. So.
Ja, ja. Und was halt auch wichtig ist, gerade wenn man halt Customer Key auf die Straße bringen möchte über das Fast-Track-Portal, da wir ja gerade gesagt haben, wenn ich meinen Schlüssel schreddere, ja, und ich möchte mich jetzt an den Microsoft-Support wenden, um über den Availability-Key sozusagen eine Recovery halt auszulösen, dann ist es immens wichtig, dass man initial beim Fast-Track, also in Auftrag geben, hinterlegt hat, wer darf denn diesen eigentlichen Request zu einem späteren Zeitpunkt denn wirklich geben?
Genau,
und dann sollte das tunlichst eine Rolle stehen und kein einzelner Name von einer Person, die vielleicht mal irgendwann nicht mehr da ist.
Ja. Das ist genau das, ne, zu diesem Aus. Also du musst im Fast-Track-Portal im Grunde genommen deine Azure-Architektur so ein bisschen offenlegen, wie ist die Google des Keyboards, also du gibst quasi alle Informationen ein, wie ist die, ne, du hast die Berechtigung gegeben vorher, dass eben eine Berechtigung, jetzt ist auch interessant, Berechtigung auf diesen Keyboard läuft. Das heißt, bitte nicht in den gleichen irgendwelche anderen Keys für irgendwelchen anderen Anwendungen legen oder so, weil Microsoft bekommt auf den Keyboard Berechtigung, damit sie eben auf den Key greifen können, damit das zuverlässig funktioniert. Im Grunde genommen bauen wir nach, was Microsoft intern schon die ganze Zeit tut. Wir bauen es halt nur auf unserer Seite nach. Das ist mal wichtig. Und dann gebe ich in diese ganzen Informationen an Thomas, du hast vollkommen recht. Und das ist die nächste spannende Frage, weil da steht nämlich in dem Template, das ich quasi ausfülle, drin, CEO, CIO, also C-Level und mehr nicht. Und dann so ein Freifeld, wo man noch was eintragen kann. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn der CEO eines weltweiten Konzerns einen Anruf bekommt, ihr Keyword hat Probleme, weiß er nicht, was es ist, weiß nicht, was er sagen soll und funktioniert nicht. Also da muss man sich jemanden suchen, auch Abteilungsleiter, Deutsch, schlechter Name, man sollte sich was Englisches überlegen mit einer Bezeichnung, die es dann auch bei Umstrukturierungen eines Unternehmens gibt. Deswegen ist CIO eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dem muss man das natürlich mitteilen und der sollte das wissen, wie er reagiert, weil ich brauche es für Support und ich brauche es noch für eine zweite Sache, weil das fehlt leider oft auch in den Rechtsgutachten oder in den technischen Konzepten. Ich kann diesen Verfügbarkeitsschlüssel revoken. Also den Schlüssel von Microsoft kann ich zerstören. Und diese zerstören lassen durch den Microsoft-Support, genau, also nicht ich kann zerstören, sondern zerstören lassen, also auch revoken, dass dann wirklich es gar nicht mehr geht und ja, das ist so, es geht dann wirklich gar nichts mehr. Da kannst du keine Mail mehr schicken, nichts mehr in Exchange. Also ich habe schon mal einen Tenant kaputt gemacht, das war nur ein Developer-Tenant, aber egal. So, und das kann auch nur die Person, die da drin steht.
Genau, aber das ist natürlich jetzt, selbst wenn du jetzt schon sagst, ich kann halt auch den Availability Key halt durch den Microsoft Support schreddern lassen. Das ist natürlich dann die Variante, die man dann wählen würde. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich will ein komplettes Offboarding aus dem Service machen, will mich aber, habe jetzt alle Daten in irgendeinem Backup, alles gut, aber ich will jetzt nicht minutiös alle Sachen bei Microsoft einzeln löschen, weil vergesse ich bestimmt irgendwas. Also weiß ich ja, alles ist CMK und dann Availability Key weg und die Nummer ist durch.
Und meinen noch revoken. Aber dann gut, das war klar. Also ich sage ja nur für die Zuhörer, die nicht so tief drin sind. Wir sind jetzt schon sehr tief eingeschwungen. Also,
ja, sind wir.
Das muss ich halt eingeben, das muss ich halt alles machen, das muss ich tippen. Und dann hast du ein bisschen Luft. Dann könnte man die Sommerzeit nutzen und mal 2 Wochen in Urlaub fahren, nachdem ich das was für Key eingebe. Warum ich das jetzt so sage, erklärst du doch bestimmt.
Ja, also es ist halt so, dass wir sind halt für jeden einzelnen dieser, also im Normalfall geht man von den 3 Data Address Services aus, die ich halt konfigurieren kann. Das ist halt für Exchange Online, für SharePoint Online und halt auch für Teams. Und wie gesagt, das sind 3 einzelne Formulare. Nichtsdestotrotz kommt hinterher ein lustiges E-Mail-Ping-Pong mit dem Team dahinter raus, wo man dann alles dann halt nochmal einträgt. Und
alles nochmal weitergibt, was ich im Fastweb-Portal eingegeben habe.
Ja, genau, richtig. Also Screenshots machen und Copy-Paste-Vorlagen ist eine total tolle Sache, weil es ist schon von Vorteil, wenn man die gleichen Daten dann dort verwendet.
Ja, es hilft eine Word-Datei, aus der man dann in die E-Mails einfach nur stupide die Sachen einfach nochmal reinkopiert.
Genau, korrekt. Und es dauert halt. Und weil das halt Ganze nicht so trivial ist, so habe ich zumindest gehört, Raphael, ich habe ihn ja selber noch nicht genutzt, gibt es ja vielleicht auch eine Option, das Ganze in irgendeiner Form als Managed Service zu bekommen.
Ja, das stimmt. Das geht, das kann man machen, das bieten wir sogar an mit der Köln Service, also der Mini-Werbepart. Vielen Dank, mit der Köln Service GmbH haben wir es gemacht. Machen das auch schon seit 2,5 Jahren. Warum? Weil Kunden, auch kleinere Versicherungen gekommen sind und gesagt haben, wir haben weder die Manpower, noch wissen wir, wie das geht, noch ist es hier echt kompliziert und ihr merkt es, was für Schritte man hier alle eigentlich machen muss, kann man das nicht irgendwie einfach einkaufen. Also haben wir gesagt, okay, wir haben bei uns hier 3 Leute mit mir so ein bisschen an der Spitze, die das Ganze schon, wir haben es jetzt 65 Mal implementiert in den letzten 2 Jahren.
Das ist schon cool.
Das ist schon so ein bisschen wie so im Fließband. Wir wissen, wie es geht, wir können das als Managed Service betreuen, wir können also revoken, wir können den Master, also den Availability Key revoken, wir wissen, wie es geht, wir kennen die Prozesse und wir können es eben anschubsen und können das so ein bisschen betreuen. Wenn es einmal läuft, muss ich aber auch ganz ehrlich sein, ist nicht so super viel Betreuung mehr dabei. Man kann, das Einzige, was man eben tun kann, und das ist sozusagen das Premium-Paket, ist die Keys noch zu rollieren. Da muss man aber ganz deutlich sagen, sollte man eher nicht, also wenn man das einmal am Anfang macht, okay, weil es gibt, kann ich aus Praxiserfahrung sogar sagen, in der Dokumentation steht es mittlerweile drin seit Anfang des Monats, die rollierenden Keys beim SharePoint mehr als 5 in einem Jahr und ich habe keinen Zugriff mehr auf meinen SharePoint. Also das geht nicht. Das heißt, ich würde über diese rollierenden Keys bitte, auch wenn die IT-Security sagt, wir müssen den Key im Key Vault regulieren, damit eben die Zugriffszeiten oder wenn die Keys an NSA oder was auch immer weitergehen, wenn nicht so hoch sind, muss ich ganz ehrlich sagen, maximal einmal im Jahr und auch dann auf Zukunft gesetzt, besser nicht. Also vielleicht einmal mit dem Key starten, dann hat man eine PKI angeschafft und rolliert alle einmal und setzt einen neuen Key ein, okay, aber mit diesem Rollieren, das war auch lange nur in Preview verfügbar, jetzt ist GA, sollte man vorsichtig sein. Und ja, genau, wie gesagt, für diesen ganzen Dienst haben wir Managed Service gebaut, weil es einfach zu kompliziert, zu aufwendig und Co. ist und wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt so oft, dann können wir es auch noch 10, 20, 30, 40 Minuten mal weitermachen und können, wenn Probleme auftreten, eben was sagen, weil wir haben ja gerade gesagt, wir haben darüber gesprochen, wie baut man auf, man muss das Fastwerk-Portal, man muss eine Azure-Architektur aufbauen. Das Spannende wird ja dann, wie macht man es kaputt? Und wir haben uns locker ein
Genau.
Jahr damit beschäftigt, wie man es kaputt macht. Und
War
das ist
cool.
eigentlich das, was wir MVPs immer machen. Wir gucken, wie man es kaputt macht, um zu wissen, wie kann man Lösungen bauen und welche Wege gibt es, um es halt vielleicht nochmal zu retten.
Ja, genau. Jetzt muss ich, mir ist gerade eingefallen, jetzt haben wir zwar die ganze Zeit immer auch das Wort Teams verwendet, aber das stimmt ja in der Form nicht ganz. Also wir haben ja eigentlich die drei Workloads sind ja eigentlich klassisch M365 Data at Rest. Ja, und da muss man sagen, M365 Data at Rest, da kann ich halt zwar auch halt, da habe ich dann Schlüssel, Schrägstrich, ein Schlüsselpaar, das zusammengefasst wird in einer sogenannten Datenverschlüsselungsrichtlinie, ne? Data Encryption Policy heißt das gute Stück, und die kann ich halt in meinem Mandanten einmal zuweisen. Die gilt dann Mandanten weit. Und auf Exchange Online-Seite habe ich halt dann noch also es betrifft dann auch Exchange Online-Postfächer. Auf Exchange Online-Seite, wenn ich jetzt separat sage, okay, wir haben einen allgemeinen Key für alle, aber unseren C-Level, dafür machen wir eine separate Exchange Online Data Encryption Policy, dann kann
Geht
ich halt
das?
dort das machen, und von denen kann ich halt 50 konfigurierte halt haben und auch in Betrieb haben. Und für SharePoint Online ist es ja so, dass man eine Data Encryption Policy pro Geografie halt zur Verfügung hat. Das heißt, wenn ich jetzt in Deutschland bin, kann ich genau einen zuweisen. Na, wenn ich
Habe ich
jetzt.
Multigeo, kann ich mehrere.
Richtig, korrekt. Das ist halt mit Geografie halt in dem Fall gemeint. Das muss man halt auch wissen. Und auch schon mal noch so als kleiner Tipp: Es ist total uncool, wenn man halt verschlüsselte Postfächer aufbewahrt, also die Lizenzen entzieht, aber dann aufbewahrt, dann sollte man tunlichst auch die Data Encryption Policies und die dazugehörigen Schlüssel nicht löschen. Ja, weil man darf ja nicht vergessen, dass sollte ich die dann in irgendeinem Backup irgendwo haben, diese Informationen, dass das Risiko besteht, dass zu einem späteren Zeitpunkt halt Datenverlust auftreten kann, weil irgendjemand die Richtlinien und Schlüssel gelöscht hat von
Also
anderen Daten.
aufbewahren. Aufbewahren,
Richtig.
aufbewahren, aufbewahren. Deswegen muss ich aber sagen, für Exchange 50 reicht eigentlich. Also einmal
Ja.
sollte auch nicht zu viele machen. Für SharePoint, wie gesagt, pro Geo, also Multi-Geo ist ja Unterstützung da, reicht auch. Habe ich jetzt auch gemacht, um Singapur, USA und Europa zu trennen, um halt zu sagen, ne, wir können den auch revoken, den einen, und können den rotieren lassen, um quasi, ne, wenn Verdacht schöpft ist, dass wir es einfach compliance-mäßig trennen können. Das ist so ein bisschen Spielereien, aber das ist schon, ich sag mal, Hochreck-Spielereien, wo es, glaube ich, bei 80% der Unternehmen, die vielleicht ihr auch zuhört, gar nicht so zutrifft, weil sie gar kein Multi-Geo haben und dann solche Spielereien noch, oder Spielereien, also diese Möglichkeiten der Absicherung gar nicht machen können. Aber vielen Dank, also genau. Das kann man tun. Und genau, für Teams haben wir es auch. Das Spannende ist ja, man findet erst heraus, wenn man es kaputt macht. Jetzt rede ich schon wieder von, ich rede immer von kaputt machen.
Ist doch
Nein, das
nicht,
ist
ist doch
schön,
nicht
man kann
schlimm.
das aufbauen und man kann es laufen lassen.
Das
So.
ist natürlich, ja, aber um halt auch den Beleg zu haben, dass es funktioniert wie gedacht. Wobei man
Genau.
natürlich jetzt sagen sollte, möchte ich das kaputt machen denn in meinem produktiven Mandanten machen, oder sollte ich das
Nein.
lieber tunlichst in einem Testmandanten durchführen?
Sollte man natürlich in einem Testmandanten machen und nicht im produktiven. Das Spannende ist ja auch, bevor wir dazu kommen, wir haben gesagt, wir haben Fast Track gemacht. Fast Track hat das bestätigt, hat uns gesagt, ja, wir haben hin und her gemailt. Das ist mehrfach, also bis zu 15 Mal habe ich letztens gezählt. Also man schreibt da öfter mal hinterher, man fragt auch mal hinterher, wann sie denn soweit sind, weil man bekommt oft auch keinen Zeitplan, wann sie das denn jetzt einrichten. Das passiert dann einfach irgendwann. Und das Spannende dann ist, wenn ich das gemacht habe, gebe ich die Policies. Also, ne, Thomas, was du gerade gesagt hast schon, ich versuche gerade mal einmal zu strukturieren, weil wenn man, ne, wenn jemand zuhört, ist vielleicht so einfach, dass man dann die Policies benutzt und das für SharePoint, für Teams, für Exchange oder jedenfalls für Exchange auch für die Postfächer, Shared Mailbox und so weiter, dann einrichtet, konfiguriert. Muss man auch dann denken für neue Postfächer, die man erstellt, neue User, dass man sowas auch nachzieht. Ne, so, dann hat man das. Und das Spannende ist jetzt, muss ich den User davon informieren. Ich habe echt überlegt, so als normaler Nutzer kriege ich davon was mit. Wenn das Ding eingerichtet ist und läuft und der Tipp ist, das nachts zu machen, also an einem Wochentag in Deutschland nachts, damit die Produktgruppe und das Team wach ist, also 9 Stunden Zeitverschiebung, nur so mal als kleiner Tipp dazu, dass also 18, 20 Uhr zu machen, 20 Uhr, weil dann auch die SharePoint, bis das durchläuft, dauert alles ein bisschen Zeit, dass das am nächsten Morgen durchgelaufen ist, damit jeder aufwacht, alles hat funktioniert. Und wenn was passiert, man nachts eben noch reagieren kann, weil die Microsofties wach sind. Und das wird nämlich in Europa und Co. wird da nichts supportet, sondern das ist wirklich Redmond, USA. Sonst passiert ja nichts. Also das habe ich alles gemacht, dann läuft's und dann kommt der Mitarbeiter am nächsten Morgen rein und ne, Thomas, du hast es eigentlich schon gesagt, da ist nichts. Also
Nö, ist
wenn das
transparent.
läuft, läuft es weiter und der Nutzer merkt nicht, ob Customer Key eingerichtet ist oder nicht. Also ich habe im Grunde genommen keine Adoption-Frage für
Nee,
User.
glücklicherweise,
Für
das ist
User
halt
nicht.
genau richtig, weil das ist ja eine Data Address Verschlüsselung oder des Speicherortes an sich. Das ist ja nicht zum Beispiel der an die Anwendung, die man zusätzlich noch irgendwo machen kann, halt im Sinne von Purview Sensitivity Labeln, ja, und ähnlichen. Aber das ist jetzt überhaupt nicht gar nicht das Thema, sondern ist wirklich jetzt hier das Data Address Thema.
Genau, also das ist schon ganz spannend. Aber ich muss natürlich die Administratoren schulen, die da sind, sowas wie
Absolut.
Schlüssel ablegen. Übrigens, du hast das auch gerade gesagt, dass man Schlüssel später noch hat. Also mal ganz ehrlich, so einen Schlüssel kann man auch mit Open Source Software erstellen. Also die Erstellung so eines Schlüssels ist nicht das Problem. Am besten hat man natürlich eine PKI. Wenn man keine hat, kann man das aber auch so erstellen. Dann kann man Windows Server könnte man auch solche Schlüssel erstellen. Also eine Schlüssel kommt man. Aber die Ablage eines Schlüssels bitte nicht irgendwie auf einem Netzwerklaufwerk oder auf einem USB-Stick oder so. Optimalerweise wirklich in einem HSM-Modul, in einer eigenen PKI, die man hat. Wenn man das nicht hat, gibt es eben Managed Service Disaster oder andere, dass man sich das eben einkauft und das ablegt und dort wirklich sichert und nicht irgendwo auf dem USB-Stick. Ich habe letztens jemand gehört, dann brennen wir es auf DVD. Nein, tun wir nicht. Das
Nicht?
hilft nicht unbedingt.
Ja. Aber
Ja,
so
und dann läuft's.
ja, und dann läuft es doch eigentlich.
Ja,
Also,
muss ich
muss ich
dann noch
sagen.
irgendwas in Zukunft tun? Deswegen sagte ich so viel Managed Services dann auf Dauer nicht. Wenn das alles läuft, die Azure Key Vaults laufen, also
Ja.
zum Beispiel die Azure Key Vaults auch genug Budget haben für die
Ja,
Key
also da
Vault
ließe sich natürlich zu,
Finanzierung.
also was man natürlich da machen kann, halt die Zugriffe mal, also so ein Reporting halt auch zu haben, zu
Ja,
schauen, wie ist denn da überhaupt auch
genau.
die Nutzung. Im
Genau,
mittelständischen Bereich
ja.
kann ich dir sagen, ist die finanzielle Belastung überschaubar. Ja,
Ja.
also jeder Zugriff liegt irgendwie, ich glaube, in der sechsten
Du hast einen Free
digital,
Space und dann hast du.
sechsten Dezimalstelle im
Genau. Ja.
Cent-Bereich. Also das ist, bis sich
Also,
das aufsummiert, das dauert ein
ich.
bisschen.
Genau. Also, ich hatte jetzt, ne, Mittelstand 50, 100 Euro, absolutes Maximum. Gut, im Enterprise, ne, kannst du auch mal ein Tausender
Ja,
sein.
gut.
Ne?
Ja,
Ist
gut.
so.
Aber
Das ist
gefühlt würde ich
also
jetzt mal
überschaubar.
sagen,
Aber das ist so okay.
ja, aber gefühlt würde ich sagen, sind die Kosten für Customer Key ein Bruchteil dessen, was Compute-Ressourcen in Azure kosten.
Ja, das
Ja, um
definitiv.
mal
Ja,
eine
ja, ja,
Relation zu
ja, ja,
setzen.
ja,
Ne?
ja. Also, aber das muss man halt einplanen und dass die Subscription, die man dafür benutzt, braucht auch genug Budget, weil wenn das Budget ausläuft, habe ich unabsichtlich einen Fall geschaffen, wo es Probleme gibt. Also es
Also
kann sein, dass
Stillstand.
Stillstand, genau.
Genau.
Weil
Aber
Microsoft
ist
tut nämlich nichts, wenn Stillstand eintritt. Man muss selber aktiv werden.
ja, also Geld nachwerfen.
Genau, in diesem Fall Geld nachwerfen und dann hoffen, dass es wieder anläuft.
Was weißt
Ja.
du denn ich sag mal, über Customer Key an sich? Also ist das jetzt eine
Ja.
Lösung, die auch von Microsoft aktiv noch weiterentwickelt wird, oder ist das eher so ein Betrieb im Status quo?
Das ist eine super Frage. Da habe ich letztens auch extra deswegen nachgefragt, wann es denn eingestellt wird, weil wir kennen das ja. Windows Phone, Silverlight,
Die kennen
Windows,
wir.
diese Smartwatch hier, wie heißt die nochmal?
Band.
Band, genau. Also, A, auch wenn das Team, das das bei Tenants einrichtet, jetzt nicht so wunderbar mit super vielen Personen ausgestattet ist, wird immer noch, wird Customer Key bleiben. Es gibt auf die nächsten Jahre, so wie man das bei Microsoft eben sagen kann, ich kann jetzt nicht 10 Jahre sagen, weil zum jeweiligen Finanzjahreswechsel ändert Microsoft halt doch gerne mal die Meinung. Kann man aber davon ausgehen, dass es bleibt. Es gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Und was ich halt ganz positiv finde, wenn man im Fastweb-Portal regelmäßig nachguckt, wir kriegen immer mehr Werkzeuge, die Customer Key supporten. Also es ist da
Ja.
schon eine gewisse Art an Entwicklung mit dabei. Ich habe jetzt, wie gesagt, Power BI gesehen. Yammer, ja, Yammer, also Viva Engage, okay, man muss Yammer
Ja.
suchen, weil Viva Engage steht da noch nicht, ist da auch mit drin, ist eigentlich auch wieder die SharePoint-Geschichte. Also ich kann wirklich
Ja.
sagen, wenn man es sich einsetzt, ja, es gibt auch keine Gerüchte, dass das eingestellt wird oder so weiter. Es ist auch ein fantastisches Verkaufsargument für Microsoft, um Compliance E5 zu verkaufen, muss man auch damit wieder sagen, weil auch es gibt Unternehmen, die kein Labeling, die keine Retention Policies, die auch Customer Lockbox nicht so wunderbar finden, aber dann Customer Key gerne haben wollen. Und dann brauche ich halt für jeden User im Tenant die E5 Compliance Lizenz.
Ja, ist halt so, ne? Wenn ich das nicht als Persistent Capability an meinem User-Objekt drankleben habe, wenn da nicht Customer Key steht, dann funktioniert der ganze Spaß auch nicht.
Genau.
Aber, ja, noch eine, aber jetzt, ja. Genau. Die andere Frage ist ja, wenn ich jetzt Customer Key einmal eingerichtet habe, kann ich den Customer Key eigentlich auch in meinem Mandanten wieder zurückrollen?
Das ist eine fantastische Frage. Gerade für so Tenant-to-Tenant-Migrations oder wenn die Firma Due Diligence-Prozess verkauft wird und dann sagt die neue Firma, ja, aber Customer Key will ich nie haben oder so. Mhm. Nein.
Genau.
Nein, geht nicht. Also kurze Antwort, einmal Customer Key, immer Customer Key. Es ist auch nicht so wie bei Co-Authoring. Ich habe Co-Authoring für Microsoft Information Preview aktiviert und ich möchte es wieder rausnehmen. Das kriege ich mit sehr viel Ärger mit dem Support hin. Aber Customer Key, Double Key Encryption in einem Tenant geht übrigens auch erst seit wenigen Wochen. Und Co-Authoring zusammen geht erst seit wenigen Wochen in einem Tenant. Also früher musste man sich entscheiden, Double Key oder Customer Key, Co-Authoring oder Double Key. Das ist sehr witzig. Das steht auch nicht in der Doku. Ne? Das ist,
warum auch?
Warum auch?
Entschuldigung.
Ja, ich habe es aber in GitHub schon reingeschrieben, aber es ist immer noch nicht in die Doku gekommen. Und dann ist eben die Sache, starte einmal, muss ich die Elsa-Subscription weiterhalten und den Tenant, also ich muss es, bis ich den Tenant schließe, muss ich es weiter finanzieren und weiter behalten. Ich komme also nicht wieder raus.
Ich sollte mir jetzt aber auch fairerweise sagen, also es gibt hauptsächlich technische Gründe im Hintergrund, weil mit der Aktivierung des Customer Keys, wir hatten ja schon am Anfang der Folge halt gesagt, dass es eine Microsoft Managed Key Variante halt gibt, die ich in meinem Mandanten halt habe, und sobald ich auf Customer Managed Key schwenke und das aktiviere, dann ändert sich eine, nennen wir es mal, die Schlüsselhierarchie ändert sich. Und die ist halt dann nicht mehr nutzbar für die Microsoft Managed Key Variante, und diese Hierarchie, wenn die einmal in place ist, wie das so schon heißt, dann ist die da, und diese Hierarchie kann man nicht mehr zurückrollen. Das ist also wirklich
nur eine Tenant-Migration.
Genau, korrekt. Ja, das heißt, ich müsste dann die Daten transparent rausziehen und halt in einen neuen Mandanten blasen, der kein Customer Managed Key halt hat. Richtig.
Und beim Exit muss ja da auch aufpassen. Also, ne, Due Diligence-Prozess, verkauft die Firma, zieht die User um, alles in anderen Tenant. Muss ich auch beim Exit natürlich aufpassen, was ich da so tue.
Genau, dann sollte ich auch halt das Azure-Abonnement mit, also
mit in den auch Exit mit
reinbringen.
Genau. Genauso wie IT-Notfallkonzepte. Oh, also das, warum ich gesagt habe, ich mache Managed Service, weil wir eben auch entsprechende IT-Notfallkonzepte mitmachen.
Ah, alles klar.
Weil das ist ja die spannende Geschichte, was passiert, wenn es nicht mehr geht, was ist, wenn kein Zugriff mehr ist, wie können wir reagieren, und da muss man ganz deutlich sagen, das kann dauern. Also da können wir auch aus Managed Service nicht viel tun. Das hängt wirklich an Microsoft. Da gibt es zwar eine SLA drauf auf Customer Key, aber sagen wir mal so, aus der Praxis jetzt keine SLA von oder RTA-Wert von 0 bis 4 Stunden für die Customer Key-Lösung an sich, sondern das kann auch schon mal einen Tag dauern. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, wenn beispielsweise im Teams das nicht mehr funktioniert, dann kann ich halt auch nicht mehr checken.
Genau.
Also,
das sollte man nicht unterschätzen.
Weil der Key eben auch für diese DB, Cosmos DB, ne, wo die Chats, so, da wird das auch für benutzt, soweit ich mitbekommen habe. Jedenfalls kann ich nicht mehr chatten, so. Oder SharePoint, ich kann halt auch nicht drauf zugreifen, ich kann keine Daten mehr speichern. Exchange, ich kann, wenn ich das Postfach auf einen neuen Rechner einrichte, ruft er keine Mails mehr ab und sagt mir, nö, das lassen wir nicht mehr zu.
Geht aber auch kein OWA mehr.
Geht auch OWA mehr, geht gar nichts. Also das geht alles nicht mehr. Muss man ganz ehrlich zu sagen, alles ausprobiert, Thomas, du ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Geht alles nicht mehr. Ist wirklich vorbei. Das Spannende ist aber, dass sowohl, wenn ich es bewusst kaputt mache, um zu gucken, was passiert, und dann auch wieder bewusst, quasi auch per PowerShell und SharePoint zum Beispiel, wieder den Key anstoße und sage, so, wir haben alles wiederhergestellt, Key anstoßen, damit es ein bisschen schneller geht. Auch da habe ich eine Anlaufzeit. Also ich habe bei Customer Key eine Abklingzeit und eine Anlaufzeit. Das heißt, auch wenn der Keyboard irgendwas mit dem Key ist, kein Budget mehr im Keyboard, was auch immer, habe ich auch noch eine gewisse Nachlaufzeit, wo es geht, und dann geht es auf einmal nicht mehr.
Ja.
Also das ist total spannend, dass man so, ich hatte jetzt letztens mal mitgestoppt, Nachlaufzeiten von bis zu 3,5 Stunden.
Was stimmt?
Ja, ich habe zu viel Zeit gehabt. Nein, es war nachts und ne, so. Ich musste gerade keine für M365 News keine Folien bauen, weil die waren nicht fertig. Gedacht, ja. Ich stopp die Zeit mal mit, wie lange ich für die Folien brauche. Also man nutzt die Zeit ja. Und also bis zu 3,5 Stunden hatte ich es schon, dass es noch ging, und dann ging es einmal nicht mehr. Und dann war es auch beim Anlaufen so, dass es auch wieder beim Anlaufen so 3 bis 4 Stunden dauerte, bis ich mit allen Test-Usern, und es waren in dem Fall nur 10 ist schon viel, ne? Wenn man sowas teste, dann, dass das wieder ging. Also ich wieder checken konnte, Mail schreiben konnte, Over wieder ging, bis alles wieder angeschlossen war. Das heißt, man muss dieses Notfallkonzept nicht nur den SNA Core machen, sondern auch die eigene Key-Sicherung, die eigene Bereitschaft, dass es wieder Anlaufzeiten hat. Also ich bin nicht so schnell wieder produktiv da, wenn da was schief geht.
Ja, man darf das halt auch nicht unterschätzen.
Nee.
Das ist halt die Anzahl der Benutzer, aber halt auch schlichtweg das Datenvolumen in meinem Mandanten.
Ja, richtig, richtig.
Ja, das ist echt nicht ohne.
Thomas, ich habe letztens gesagt, wir haben hier so um die, was war das? Um die 120 Petabyte an Daten im SharePoint liegen. Das kann echt dauern. Also da bin ich nicht in 3 bis 4 Stunden wieder ready, wenn ich es angeschlossen habe. Nee,
aber da möchte es auch definitiv kein Key-Rollover machen.
Ja, es gibt da so IT-Security, die gerne mal ein Rollover dann nochmal anstoßen, weil den Key, den man bei der Einrichtung benutzt hat, ja jetzt nicht mehr der offizielle Key aus der neuen PKI ist. Und da muss man das nochmal anstoßen. Und nein, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind alles Dinge, da muss ich wirklich sagen, dass Key-Roll, Berechtigungsänderungen, Subscriptions-Änderungen, das ist alles sowas, womit man bewusst das Ding kaputt machen kann. Und das Schlimme ist, im SharePoint, ich habe es geschafft, es ging auch nicht mehr zu reparieren. Also ich habe zu oft gerollt. Ich habe zu oft gerollt. Und wenn du zu oft rollst, nimmt der SharePoint den neuen Key nicht mehr zur Verschlüsselung. Und dann war es das. Dann war es das. Dann kommst du nicht mehr rein. Dann kannst du deinen Tent nur noch schließen und neu machen.
Wow.
Und hoffen, dass du irgendwo noch ein Backup hast. Und M365 Backup würde da übrigens nicht helfen, weil die ja in der gleichen Struktur backupen. Also du musst ein Backup außerhalb der Umgebung haben.
Ja, ist ja fantastisch. Das sind ja auch gute letzte Worte. Ich meine, wir haben jetzt natürlich jetzt...
Jetzt haben wir schon lange geredet, ja.
Ja, ich sag mal so, ich hoffe, wir haben trotz alledem euer Interesse geweckt, euch mit Customer Managed Key zu befassen, sei es nun dadurch, dass ihr vielleicht doch unternehmensgetrieben müsst oder vielleicht auch mal in die Situation nun kommt, im Unternehmen zu sagen, ja, das ist mal eine Option, die sollten wir uns definitiv mal anschauen. Ich möchte auf jeden Fall für Customer Key werben. Mhm. Ja, wichtig ist halt, dass wenn man diesen Weg begeht, dass man sich vorher Gedanken darüber macht hinsichtlich der Abonnements und der Berechtigungsstrukturen und dann das Ganze strukturiert einführt. Das ist so wichtig.
Genau. Und vielleicht auch nochmal aus Datenschützersicht, es ist kein Tool, das den Zugriff von NSA, ESA Act, Cloud Act, was auch immer, wirklich verhindert. Man kann so ein bisschen kontrollen, wer Zugriff auf dein Keyboard hat, aber das sagt nicht viel aus, um es mal direkt weg zu sagen. Es ist wirklich das, was Thomas vorhin einmal gesagt hat, es ist das klassische Exit-Szenario, für das es geschaffen wird, und so ein bisschen Compliance-Szenario über Multigeo. Also es hat schon eine Compliance-Komponente, aber hauptsächlich ist eigentlich ein Exit-Szenario, dass ich nicht mehr alle Daten gelöscht habe oder dass ich jedenfalls sicher bin, bevor ich aus dem Tent aussteige, dass wirklich alles kaputt ist und nichts mehr geht und die Daten bei mir wirklich, wirklich auch Microsoft nicht mehr drauf zukommt und wirklich alles quasi zerstört ist sozusagen. Das ist, ich habe gesagt, am Ende ist es wie, jetzt kann man es am Ende noch sagen, jetzt haben sie die meisten eh raus, ist wie ein Molotow-Cocktail reinwerfen und gehen. So, das ist halt, das beide Keys revoken, gehen und sagen, so, das war's, und wir machen irgendwo anders weiter.
Ja, den Bildvergleich, den merke ich mir. Alles klar, Raphael, war schon wieder schön mit dir. Den Zuhörenden ein Dankeschön fürs Dabeisein und bis zur nächsten Episode.
Vielen Dank. Tschüss.